Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10. Wahnsinn, Folge 10 ist das schon. Es ist unglaublich, wie schnell die Wochen vergehen. Aber keine Sorge, auch dank euch gehen mir die Themen nicht aus. Und vor allem auch aufgrund des Terminkalenders im Darts. Jetzt ist die Q-School gewesen. Heute ist Montagabend, wo ich aufzeichne. Und die Q-School ist vorbei und wir haben jede Menge neue deutsche Tourcard-Holder auch, und das freut mich ganz besonders. Und ich habe heute einen mentalen Moment der Woche aus einem Coaching mit einem Spieler, der bei der Q-School dabei war. Das heißt, ein Insight. Und würde ich mal sagen, gehen wir doch einfach direkt rein in unseren mentalen Moment der Woche hier bei Mental Darts Master. Und zwar, ich habe es schon angekündigt, aus einem Coaching mit einem Spieler, der bei der Q-School dabei war, auch in der Final Stage. Ich nenne aber hier keine Namen, weil, gehört einfach nicht dazu. Ist Teil meiner Arbeit, dass ich das unter Verschluss halte. Ich will nämlich auch gar keinen an Pranger stellen oder sonst irgendwas, sondern die Dinge, die in Coachings passieren, die verlassen das Coaching auch nicht. Ja, es ist aber eine recht allgemeine Sache beziehungsweise recht allgemeine Frage, die ich euch aus diesem Coaching einfach mal mit rausgeben kann. Und zwar ging es da um das Thema, wieso spiele ich mit meinem Average eigentlich fast genauso wie viele andere? Ich gewinne aber deutlich weniger Spiele als die anderen, obwohl, wie gesagt, mein Average gleich ist. Und ich glaube, das ist eine Frage, die auch viele von euch da draußen manchmal beschäftigen oder wo ihr euch auch fragt, hey, ich spiele vom Average her vielleicht sogar besser, aber ich gewinne meine Spiele nicht. Und das ist eben ein Thema, das kann dich mental fertig machen in so einer Woche, wenn du das nicht richtig eingeordnet kriegst. Wenn du zum Beispiel siehst, du spielst hier, was weiß ich, zwischen 83 und 85 und kommst kaum über die erste Runde hinaus. Und nagelt mich jetzt nicht fest, ein Matthias Ehlers holt sich in der Final Stage souverän, würde ich jetzt mal sagen, eine Tourcard und spielt auch, glaube ich, vom Durchschnitts-Average gar nicht so viel mehr über diese 4 Tage. Und der kommt aber super durch und der andere eben nicht. Natürlich ist manches auch Timing und Auslosung. Das heißt, Auslosung, erster wichtiger Punkt, ist nicht immer eine Ausrede. Weil es gibt immer diesen typischen Satz, wenn du gewinnen willst, musst du jeden im Turnier schlagen. Und das ist einfach faktisch falsch. Ich muss nicht jeden im Turnier schlagen. Ja? Ich muss die Spieler schlagen, die mir zugelost sind, die mein Turnierbaum hat. Und da gibt es einfach leichtere Auslosungen und schwerere Auslosungen. Ja, da gibt es manchmal Situation, da spiele ich in der zweiten Runde gegen jemanden, der spielt Mitte 90, ja, dann ist es halt auch einfach schwieriger, ja, und ich sag jetzt einfach mal, wenn du bei der WM Luke Littler relativ früh kriegst, dann ist deine Auslosung definitiv schlechter, wie jemand, der in einem Tableau ist, wo die gesetzten erste Runde rausfliegen und du dann eher gegen einen No-Name spielst. Das heißt nicht, dass der No-Name, der natürlich den Gesetzten geschlagen hat, viel schlechter ist, aber der hat vielleicht eher Jojo in seiner Konstanz. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, es zeigt die Gefahr des Averages. Und aus so vielen Coachings und aus meiner Coaching-Erfahrung mit Dartspielern. Es geht so oft bei den Dartspielern um diesen Average. Und deswegen müssen wir hier mal ein bisschen über diesen Average reden, weil der hat auch Gefahren. Nämlich, wir müssen den richtig betrachten. Da spielen erstens ja mehrere Faktoren rein in diesen Average. Aber jetzt, um auf die Frage erstmal zurückzukommen, was da meinen Spieler beschäftigt hat. Es gibt unterschiedliche Situationen, wie so ein Average zustande kommen kann. Gehen wir mal von einem 85er Average aus. Jetzt kriegst du ein 85er Average hin, wenn du in jedem Leg 85 spielst. Ja, wenn du konstant, was weiß ich, 85 scorest, hast du ein 85er Scoring Average. Die Doppelquote wird es dann ein bisschen rauf-runter korrigieren, aber wenn wir jetzt mal so davon ausgehen, hast du einen groben 85er Scoring Average. Aber 85 ist ja nicht das Ziel, wenn du auf der Q-School bist, zu spielen. Also von der jeweiligen Aufnahme her. Ja, weil dann hast du immer einen Ausreißer, du hast nur einen Triple. Da streben die Spieler schon deutlich mehr an, was sie treffen wollen. Und jetzt kann ich aber auch Legs spielen mit 12 oder 15 Darts. Und das nächste Leg kriege ich aber in 24 Darts nicht zu oder mein Gegner nimmt es mir weg. Und ich habe nur, was weiß ich, 60, mal eine 26, mal eine 85 gescored. Und dann ist der in einem Leg der Average vielleicht über 100 und in einem anderen ist mein Average aber nur bei 70. Und dann komme ich auch irgendwo bei dem 85er Average raus. Ja, also das heißt, diese Average kann sich auf unterschiedliche Arten zusammenlegen. Einmal, weil ich konstant in jedem Leg gleich spiele und einmal, weil ich in ein paar Legs absolute Oberkante high performe und in einem anderen Leg einfach unterperforme. So, und jetzt ist die Frage, was ist denn besser? Ja, viele wollen immer das konstante Niveau. Es wird immer angestrebt, ich will komplett konstant spielen und die reißt es völlig raus, wenn diese Konstanz mal weg ist und da mal Legs dabei sind, die man gar nicht, wo man mal gar nicht performt. Und da kommen wir später nochmal ein bisschen genauer drauf, aber ich kann euch schon mal sagen, für euer Gehirn ist es eigentlich sogar besser, wenn ihr diese Auf- und Ab-Situation innerhalb eines Spiels habt. Wenn ihr zum Beispiel, angenommen, ihr gewinnt das Ausbullen und jetzt spielt ihr konstant, sagen wir mal, 18 Darts bei euren Anwürfen, dann muss der Gegner ja einen 15er spielen, um euch zu breaken. Und das reicht bei der Q-School. In vielen Fällen, sage ich jetzt einfach mal. Und das können wir ja runterbrechen auf jedes andere Niveau auch. Ja? Und das heißt, wenn ich in meinem Anwurf gut performe und ich habe es ausbullen gewonnen, dann muss ich ja gar nicht breaken. Und das heißt, ich kann mich theoretisch, mental ein bisschen entspannen, wenn ich merke, ey, in den Legs von meinem Gegner läuft es nicht so. Wenn ich da mit einer 41, mit einer 60 reinkomme und der wirft gleich 180 und 100 als Beispiel, dann kann ich mich mental ein bisschen entspannen und sagen, okay, das ist nicht mein Leg, danach kommt wieder mein Anwurf, da bin ich dann wieder da. Und dadurch komme ich so ein bisschen in Wellen durch mein Spiel durch. Und das ist eigentlich besser, weil der Kopf, der kann gar nicht sich immer nur auf höchstem Niveau konzentrieren, sondern der wird immer Dellen haben. Und dann spiele ich quasi und nutze diese Dellen innerhalb eines Spiels für mich. Das heißt, macht erstmal gar kein großes Problem daraus, wenn ihr in manchen Legs unterperformt, solange ihr danach die Leistung wieder hochkriegt. Weil dann könnt ihr auch einen konstant hohen Average spielen. Und wenn wir uns die andere Betrachtungsweise anschauen, sagen wir, wir spielen konstant in jedem Leg und ja, in jedem Leg 85 im Average, dann ist das natürlich auch sehr gut. Aber ich komme in die Situation, dass ich vielleicht in jedem Leg kämpfen muss. Ich bin vielleicht in jedem Leg in der Situation, dass ich im Finish-Bereich bin, mein Gegner aber auch. Und in jeder Situation, sagen wir mal, muss in Anführungszeichen, ich habe euch ja schon mal gesagt, das Wort müssen ist kompliziert im Leistungssport allgemein. Und dann habe ich immer diesen Druck, diesen einen oder die zwei Darts, die ich auf Doppel bekomme, auch machen zu müssen. Und wenn ich das in jedem Leg habe, dann bedeutet das in jedem Leg mentalen Stress. Und das sorgt dann am Ende dafür, dass die Konzentration immer oben bleiben muss. Das kann sie nicht. Und dann breche ich vielleicht auf einmal bei 4 Beide, bei 2 Beide, im Decider oder wann auch immer ein, genau zu einer Unzeit, da wo ich es nicht gebrauchen kann. Und das ist am Ende das, was ich euch, warum ich diese Situation und diese Frage als mentalen Moment der Woche genommen habe, dass ihr lernt, diesen Average unterschiedlich zu betrachten. Es ist auch ganz wichtig, dass ihr beim Average schaut, je mehr Spiele in so einem Average drin sind, desto aussagekräftiger ist er auch. Das bedeutet, dass ihr ein Average nach jedem Spiel gar nicht unbedingt angucken braucht. Ihr habt selber im Gefühl, war das ein gutes Spiel, war das kein gutes Spiel. Und natürlich zählt von Spiel zu Spiel auch, habe ich gewonnen oder habe ich nicht gewonnen. Ja, wir sind alle irgendwo Wettkämpfer und da müsst ihr dann auch hinkommen, dass zum Beispiel, sagen wir mal, der Average war nicht gut, aber ihr habt gewonnen. Ja, super, okay. Dann zieh da dein positives Ding draus. Und dann sag, okay, ein gutes Pferd springt auch nicht höher, als es muss. Sagen wir mal, du spielst normalerweise ein 60er Average, hast heute dein Ligaspiel mit 51 gewonnen, weil dein Gegner 48 gespielt hat. Ja, ist doch gut, ist doch super. Ärger dich nicht darüber, sondern sag, okay, gewonnen. Du weißt, du kannst besser spielen, aber hast ja auch nicht gemusst. Was willst du denn 60 spielen, wenn der Gegner 48 spielt? Brauchst du doch gar nicht. Ja, also du kannst aus allem das Positive rausziehen. Und den Average, der ist dann vor allem gut, um dich selbst zu überprüfen über einen längeren Zeitraum. Guck nach ein paar Wochen, guck nach ein paar Monaten, wie hat sich mein Average entwickelt? Wie hat sich meine Doppelquote entwickelt? Und dann hast du eine verlässliche Zahl. Ja, weil ein Average nach jedem Spiel, wie gesagt, da steht dann, sagen wir mal anderes, Average 70, hast aber ein Leg mit 80 gespielt und eins mit 60. Das heißt, du hast nie 70 gespielt, sondern der Average gibt nur den Durchschnitt. Und deswegen müsst ihr dieses Thema Average so ein bisschen größer fassen. Ihr dürft nicht nur die reine Zahl sehen, sondern ihr müsst sehen, wie kommt der zustande und wie ist er vor allem bei mir zustande gekommen. Wenn ich aber auch, gehört aber auch dazu, das habe ich mit meinem Spieler eben auch besprochen, wenn du trotzdem mit einem konstant 85er Average durch so eine Q-School durchgehst, dann hast du auch eine gute Q-School gespielt. Vielleicht ist die Tourcard nicht rausgesprungen, vielleicht hat das und das nicht geklappt, aber man muss da in der Nachbetrachtung eben auch sehen, okay, das war schon eine konstant gute Leistung. Aber eben, und das ist meine Aufgabe im Coaching. Ich gucke mir an, wie ist der zustande gekommen. Und da sage ich eben, da pass auf, da müssen wir ein Augenmerk hinkriegen. Warum haben wir nicht ein paar Legs, wo es vielleicht über die 85 geht, damit wir die auf jeden Fall und sicher gewinnen? Und wo kann ich vielleicht eher mal mir eine Mini-Pause in so einem Spiel gönnen, damit der Kopf mal kurz durchpusten kann und ich dann weitermachen kann. Geht natürlich nur bei einer gewissen Distanz, weiß ich auch. Aber das erstmal zu diesem mentalen Moment der Woche. Average. Hauptthema. Wir kommen zu unserem Hauptthema, das baut da so ein bisschen drauf auf und das war auch immer wieder ein Thema, was ich von euch geschickt kriege und das ist auch ein Thema, was häufig Teil in meinen Coachings ist, was auch schon mal Teil eines Webinars war, wo ich schon mal 90 Minuten referiert habe, nur über dieses Thema und das ist die Konstanz und wie ich sie beeinflussen kann, weil ich merke, bei euch in der Community ist das ein riesiges Thema, ihr wollt eine Konstanz in eure Leistung kriegen. Und das ist natürlich auch absolut verständlich. Warum? Weil eine Konstanz im Spiel sorgt natürlich auch für eine mentale Stabilität. Und auch hier wieder kurz zum Average und zu eurer Konstanz. Sucht euch mal vom Average eine Größe, eine konstante Größe, einen konstanten Average, der nicht der genaue Average ist, also was genau euer Durchschnitt ist, sondern was ein Durchschnitt von einem Match ist, das ihr eigentlich immer abrufen könnt. Das, ich kann euch sagen, wenn ich spiele so gut wie nie richtige Spiele, sondern ich teste hier für mich, was funktioniert, wie fühle ich mich in Situationen, damit ich das weitergeben kann. Ich werde oft gefragt, ey, spielst du selber und so weiter? Nein, ich spiele nicht in Mannschaften selber. Ich spiele für mich hier, damit ich weiß, wie fühlt sich sowas an. Ich war mal auf einem kleineren Turnier dabei, aber ich kenne den Leistungsbereich aus meiner Sportart Tennis und der mentale Bereich ist im Leistungsbereich immer gleich. Und ich finde es sogar besser, wenn ich aus einer anderen Sportart komme, weil ich sehen kann, wie gehe ich in der Sportart damit um, wie gehen andere Sportler in anderen Sportarten mit den Drucksituationen um und was kann man vielleicht dadurch in anderen Sportarten lernen. Wie kann ich in anderen Sportarten das für mich nutzen? Das heißt, da entstehen viel größere Dinge noch draus, viel ganz andere Ansätze draus. Und ich kann euch aber sagen, wenn ich mal aus Spaß gegen einen Bot spiele, dann steht bei mir fast immer die 5 vorne. Und wenn es 50, oder 51 oder sonst irgendwas ist, ich habe das Gefühl für mich, selbst wenn ich nicht gut spiele für mich, ja, die 5 kriege ich irgendwie hin. So, diesen 50er, 51, 52 kriege ich irgendwie hin. Wenn es richtig gut läuft, dann ist mal Ende 50, mal 60, ist mir aber persönlich gar nicht so wichtig, weil ich weiß, ich werde da nicht auf Turniere oder sonst irgendwas fahren. Das ist wirklich nur Jux und Dollerei. Aber das ist so, für mich ist gar nicht wichtig, was ich nach oben kann, sondern für mich ist viel wichtiger, um auch einschätzen zu können, wer liegt in meiner Range, ist, wo ist meine Unterkante? Und das kommt eben bei mir aus dem Tennis. Im Tennis haben wir auch einen Leistungsbereich, Leistungsklassen heißt es bei uns. Das heißt, die Spieler haben eine Leistungsklasse, wodurch du eingeschätzt wirst, was dein Spielniveau ist. 1 ist das Beste. Nagelt mich nicht fest, das wurde verändert. Ich glaube, 25 ist das Schlechteste, beziehungsweise das, wo du einsteigst, wenn du keine LK hast. Ich kann euch mal sagen, mein Höchstes, was ich hatte, war LK2 und ich habe immer gewusst, bis LK5 schlage ich. LK5 und dann drunter LK6, 7 schlage ich. Habe ich gewusst, selbst wenn ich nicht gut spiele, das Niveau schlage ich zu 90%. Vielleicht sogar zu 95%. Ja, natürlich gibt es mal eine Ausreise nach unten, wo gar nichts geht, okay, aber das ist wirklich der absolute Ausnahmefall. Bei allem anderen, da muss ich schon eine Schippe drauflegen, da muss ich auch dafür sorgen, dass ich gut spiele. Aber das hat mir irgendwann eine unglaubliche Sicherheit gegeben, dass ich wusste, selbst wenn es heute nicht so gut läuft, auf den Schlag, auf die Taktik, auf die Technik kann ich mich verlassen. Und das ist auch etwas, da müsst ihr eher hingucken. So, was ist das Niveau, was ihr abrufen könnt, auch wenn es mal nicht so gut läuft, auch wenn ihr euch mal nicht so gut fühlt, weil das gibt euch am Ende natürlich eine Sicherheit. Wenn ihr immer nur nach oben guckt, dann hechelt ihr vielleicht immer einem gewissen Average hinterher. Und der Average resultiert ja am Ende auch nur aus dem, was ihr reinsteckt und was ihr vielleicht auch überhaupt mental in der Lage seid, reinstecken zu können. So viel zum Thema Konstanz und wir haben ja jetzt auch gerade schon gesagt, gerade wenn es um den Average geht, Konstanz hat eben diese zwei Gesichter. Ich kann entweder jedes Leg gleich spielen, da bin ich konstant, oder ich spiele über ein Turnier einen konstanten 85er Average, spiele aber in gewissen Legs 100 und in anderen Legs 70, dann bin ich auch bei 85. Entschuldigung, und dann muss ich eben auch schauen, welche Konstanz will ich, wo möchte ich hin. Natürlich möchte ich den Jojo nicht zu sehr nach unten fallen lassen, das ist ganz klar, ja, wenn ich die ganze Zeit immer nur dieses Auf und Ab habe, das sorgt natürlich auch eher für Unsicherheit, das verstehe ich schon absolut. Gehen wir mal aber auf ein anderes Thema der Konstanz, gerade bei den Würfen ein. Ja, gerade 85 ist ja so ein tolles Thema. 85 ist so eine Aufnahme, wo du sagst so, das ist gerade, wenn ich im höheren Niveau bin, gerade jetzt, weil ich vorhin über Q-School geredet habe, ist die 85 schon nicht das, was der Spieler anstrebt. Weil da ist halt schon mal einer nicht gerade. Und der kostet dich am Ende schon mal einen Haufen Punkte. Und mir ist immer wieder aufgefallen, wenn ich da jetzt so Spiele angeguckt habe, dass es schon häufiger passiert, dass da auch auf der Q-School noch diese Konstanz in den geraden Würfen zum Beispiel mehr fehlt im Vergleich zum Profibereich. Das ist jetzt Meckern auf sehr hohem Niveau, aber da sieht man nochmal den Unterschied. Vielleicht Q-School, dieser Vorstufe zum Profibereich und dann absolute Profibereich und dann absolute Weltspitze, Humphreys, Littler, Van Veen, wo die Ausreißer wirklich sehr minimiert sind und diese Konstanz im Wurf sehr, sehr hoch ist. Ja, da geht es jetzt gar nicht um diese Leistungskonstanz, aber die resultiert natürlich daraus. Also ein Littler ruft deswegen fast immer einen 100er Average ab, weil der halt auch sehr selten diese 1 und die 5 trifft. Und da gibt es eben noch diesen Unterschied und das ist mir eben auch aufgefallen, diese Konstanz im Wurf, wenn du dann halt, das ist halt dann ärgerlich, wenn du Triple 5, Triple 1, Triple 20 wirfst. Du hast alle auf einer Höhe, ja, hast aber nur 78 Punkte geworfen. Und da fehlt halt zur 180, wo du eigentlich die gleiche Höhe hast, fehlen halt 102 Punkte. Und das ist dann schon ärgerlich. Und wenn dir das häufiger passiert, dann fehlen dir vielleicht hinten raus Punkte und du musst, kommst wieder in dieses, ich muss in jedem Leck kämpfen Situation. Deswegen gilt es, um eine Konstanz im Average hinzukriegen, brauchst du eine Konstanz im Wurf, in deinem Trefferbild. Ja, das heißt, diese Konstanz in deiner Leistung hängt maßgeblich davon ab, wie sieht deine Konstanz im Trefferbild aus. Und ich glaube, wenn du eine Konstanz im Trefferbild hinkriegst beim Scoring, wird das wahrscheinlich sogar deine Doppelquote beeinflussen. Warum? Weil du einfach mit mehr Selbstvertrauen dastehst. Ja, es kann natürlich dazu führen, dass du zwar mit 200 Punkten Vorsprung im Checkbereich ankommst und mental den Fehler machst, ah, ich habe ja Zeit. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ist es schon häufig ganz gut, wenn ich weiß, ich habe nicht so diesen totalen Stress, jetzt gleich die erste Chance auf Doppel machen zu müssen, weil sonst ist das Leck weg. Ja. Und jetzt möchte ich euch mal kurz aus mentaler Sicht erklären, wieso das mit der Konstanz so schwierig ist. Wieso das einerseits so schwierig ist, immer die konstante Leistung im Average abzurufen, aber auch wieso es so schwierig ist, immer wieder diesen konstant geraden Wurf hinzukriegen. Weil, also nochmal, kurzen Faden verloren, sorry, nochmal. Wieso ist Konstanz im Darts so schwer? Weil Darts langweilig ist. Das klingt jetzt erstmal provokant, aber was ich damit meine ist, Darts ist eintönig. Überleg dir doch mal, was machst du im Darts? Du guckst die ganze Zeit geradeaus, du guckst die ganze Zeit auf ein Feld, du willst immer nur die Triple 20 treffen. Und was machst du im Alltag? Du jagst von einem Impuls zum nächsten. Du hast Reize noch und nöcher. Du schaust einen Film, guckst währenddessen auf deinem Handy. Du machst zwei, drei Dinge gleichzeitig. Dein Kopf jagt immer nach dem nächsten Impuls. Wo ist was Nächstes Spannendes? Und jetzt willst du dich im Darts aber bitte 15, 20 Minuten oder noch länger nur auf Triple 20 fokussieren. Ja, das kann so nicht funktionieren. Und deswegen ist es so schwierig, diese Konstanz hinzukriegen. Und deswegen erlange ich Konstanz auch nur durch konstante, wiederkehrende, harte Arbeit. Und die beginnt auch außerhalb vom Dartboard. Das heißt, wenn du anfängst, auch mal einen Film, eine Serie zu gucken und dein Handy komplett auf Seite zu legen, zu sagen, währenddessen gucke ich nicht auf mein Handy. Ich habe das letzte Nacht probiert, bei einer Sportart, die ich super, super gerne gucke, American Football. Hat aber einen Nachteil, es gibt unfassbar viele Werbeunterbrechungen. Und das ist unglaublich verlockend, diese Werbeunterbrechung zu überbrücken mit Handy. Und ich habe es nicht immer geschafft. Gebe ich auch zu, auch ich bin da nicht vor geschützt. Aber das mal zu probieren, ist auch eine Form von mentalem Training. Zu lernen, ich mache jetzt nur eine Sache. Auch, was weiß ich, du beantwortest eine E-Mail, du schreibst eine E-Mail, es kommt eine WhatsApp rein. Schreib deine E-Mail fertig, erst dann guck auf die WhatsApp. Wenn dir einer schreibt, kann es nicht wichtig sein. Wenn es wichtig ist, ruf da an. Das heißt, diese Nachricht kann warten, bis du deine E-Mail fertig geschrieben hast. Weil je häufiger du nach neuen Impulsen, Reizen, Ablenkung suchst, desto mehr wird dein Gehirn auch nach Ablenkung am Dartboard suchen. Und dann kommst du eben nicht zu dieser Konstanz. Gerade was das Wurfbild, was das Trefferbild angeht. Aber das kann man eben trainieren. Einerseits durch so kleine Sachen und genau das ist das, wo Mentaltraining eben ansetzt. Das heißt, Mentaltraining ist nicht immer nur über schwierige Situationen reden oder wie Kritiker sagen, ja, ein Mentaltrainer macht ja nur Probleme noch auf, wo gar keine sind. Nein, Mentaltraining sorgt vor allem dafür, im Kopf die Konzentration wiederzufinden. Natürlich die Konzentration auch zu versuchen zu verlängern, aber vor allem auch sie wiederzufinden, wenn ich sie mal verloren habe. Und das erreichen wir zum Beispiel durch Training der Wahrnehmung. Wir versuchen, die Wahrnehmung zu verbessern, durch zum Beispiel Auge-Hand-Koordinationstraining, durch das Nutzen des dominanten Auges etc., durch Methoden, die das Training anspruchsvoller machen als das eigentliche Spiel. Ja, das heißt, ich verfolge auch häufig einen Ansatz, dass ich dir im Training eine Aufgabe stelle, die ist anstrengender, schwerer, zumindest aus mentaler Sicht, als das eigentliche Match. Das heißt, weil du die Konzentration vielleicht länger aufrechterhalten musst, weil du etwas länger durchführen musst, als du es im Spiel eigentlich brauchst. Aber dadurch wird es für deinen Kopf im Spiel wieder leichter, weil er eigentlich was Schwereres aus dem Training gewohnt ist. Und das ist eben auch Mentaltraining. Und wenn dich das genauer interessiert, dann melde dich bei mir. Dann bist du bei mir direkt gut aufgehoben. Und sowas trainieren wir zum Beispiel im 1:1. Das sind Methoden, die wir im 1:1-Coaching nutzen. Und diese Methoden gebe ich im 1:1 oder in meinen monatlichen Webinaren zum Beispiel. Ab Ende Januar wird es das nächste Webinar geben. Thema ist noch nicht draußen, werde ich aber auch hier dann verkünden, aber könnt ihr euch schon merken, immer Ende des Monats gibt es ein Webinar, 90 Minuten klar zu einem Thema, und aber eben auch in diesem 1:1 gebe ich ganz gezielt diesen Trainingsplan durch und im gleichnamigen Online-Kurs Mental Darts Master sind Trainingsspiele, die genau diese Dinge forcieren und das ist das, was Mentaltraining kann. Ja, und nur durch Mentaltraining kannst du, sag ich mal, eine Abkürzung vielleicht nehmen hin zu mehr Konstanz. Was es aber auf keinen Fall ersetzt, ist die Arbeit am Dartboard. Das Spielen, das Spielen, das Spielen. Es wird kein, ich will mehr Konstanz haben und irgendwann wird es mich schon treffen. Diesen Weg wird es nicht geben. Sondern du musst ganz klar dafür was tun. Konstanz ist das Härteste, aber wenn du diese mentale Komponente mitnutzt, dass du zum Beispiel Darts für dein Gehirn wieder spannend hältst, dass du diese Phasen erkennst, wo dein Gehirn einschaltet und dir quasi über das Trefferbild zeigt, weil da eine 26 kommt, weil da dreimal in Folge eine 41 kommt und dir sagt, hey, das ist mir zu monoton, das ist mir gerade zu langweilig, was wir hier machen, dann wieder spannend machen. Durch Methoden, die ich dir zum Beispiel im 1:1 zeige, dann schaffst du es, deine Konstanz aufrechtzuerhalten. Ja, und das bringt mich auch direkt zu dem Takeaway, weil natürlich, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, was in den Coachings so kommt, aber auch nicht genau und ich weiß, dass das gemein ist, weil euch interessiert natürlich, was kann ich tun, aber nicht alles kann ich hier im Podcast raushauen. Das wäre nicht fair gegenüber meinen zahlenden Kundschaft. Deswegen kriegt ihr aber trotzdem einen Takeaway. Ihr kriegt trotzdem wieder was ihr für euer Training mitnehmen könnt. Und das ist so simpel, aber unglaublich effektiv. Trainier in Intervallen. Trainier nicht immer 1, 2, 3 Stunden durch. Das ist Blödsinn, solange kannst du dich gar nicht konzentrieren. Da wird es Phasen im Training geben, da trainierst du zwar, aber du bist überhaupt nicht im Kopf anwesend. Trainier lieber in Intervallen, das bedeutet, trainier maximal so 30 Minuten und dann mach eine Pause. Und reicht 3 bis 5 Minuten. Hör ein Lied, hör Musik, geh aufs Klo, hol dir was zu trinken, quatsch mit Freunden, mit was auch immer, mit deiner Partnerin, die zu Hause ist oder was auch immer. Und dann geh wieder ans Board. Und dann nutzt du genau diese Konzentrationsdellen, die du ganz automatisch hast, aus und dein Gehirn wird auch wissen, okay, ich muss mich nur 20, 30 Minuten konzentrieren, danach bekomme ich automatisch eine Pause und dann wird es auch für deine 20, 30 Minuten besser performen, weil es weiß, wann es sich entspannen darf. Ja, und das ist das, das kann ein Gamechanger für dich sein. Weil wenn du im Ligaspiel bist, wenn du im Turnier bist, geht dein eigentliches Spiel ja auch nicht länger als 20, maximal 30 Minuten, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, und gerade im Amateurbereich sind die Distanzen eher kurz. Das heißt, diese Form des Trainings ist sogar unglaublich wettkampfnah. Ja, und das solltest du unbedingt probieren, weil dann kannst du diese Schwächenphasen abpuffern durch diese Pause. Und am Ende ist mir wichtig, dass du eine Sache verstehst. Wenn du diese schlechten Aufnahmen, die im Darts einfach dazugehören, zerdenkst und alles überdenkst, warum war das jetzt so, wieso jetzt schon wieder, was soll das, jetzt kommt das wieder, dann entfernst du dich immer weiter und immer weiter von der konstanten Leistung, die du eigentlich anstrebst. Du willst die Sache verstehen, und gleichzeitig entfernst du dich aber immer weiter von deinem eigentlichen Ziel. Und deswegen muss für dich lauten, spiel Aufnahme für Aufnahme. Schlechte Aufnahmen gehören zu diesem Spiel dazu. It's part of the game. Spiel Aufnahme für Aufnahme und mach einfach weiter. Denn nur durch das Machen wird am Ende auch die Konstanz kommen und du wirst deine Konstanz wiederfinden. Alles, was hinter dir liegt, kannst du eh nicht mehr ändern. Und es gibt so einen schönen Satz: Die Vergangenheit ist in deinem Kopf, aber die Zukunft liegt in deinen Händen. Und der passt wunderbar im Darts. Denn in deinen Händen liegen deine nächsten 3 Darts. In diesem Sinne, ich wünsche dir gute Darts und bis nächste Woche. Ciao.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting Kiss Talk Media. Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting Kiss Talk Media.